Were you drinking wine from Argentina or Indonesian coffee? Did you take some in a plane and go fly across the country? Did you go to work the next week, drive your daily 20 miles?
Solidarische Landwirtschaft ist für mich Verantwortung füreinander zu übernehmen.
For our plight, did you shout with dirt held high, farmers of the world unite? Did you ride an ox into town, say join the green revolution or die? In the years before the oil wells ran dry.
Was mich begeistert ist, dass wir damit dem Kapitalismus den Boden entziehen.
Herzlich willkommen zu Logbuch Solawi im Dezember 2021. Die letzte Sendung dieses Jahres und ich hoffe, ich konnte wieder einige interessante Beiträge für euch hier im Logbuch zusammenstellen. Wir beginnen gleich mit einem großen Problempunkt, nämlich Plastik. Plastik ist ein Problem und zwar ein sehr großes Problem, das hat sich mittlerweile einigermaßen herumgesprochen. Dennoch ist es erschreckend, wenn wir uns mal wirklich vergegenwärtigen, wie viel Plastikmüll wir alle tagtäglich oder auch jährlich produzieren bzw. benutzen und dafür sorgen, dass eben diese Kunststoffe nach unserem Gebrauch in der Umwelt Probleme bereiten. Die Zahlen, ich habe das mal ein bisschen nachrecherchiert, sind tatsächlich beeindruckend und zwar beeindruckend erschreckend. In Deutschland werden fast 15 Millionen Tonnen Plastik jedes Jahr produziert. Und global sind es sogar über 8 Milliarden Tonnen Plastik. Der Plastikgebrauch ist trotz der bekannten Problematik und die Diskussion gibt es ja nun auch nicht seit gestern, immer weiter gestiegen. Die Anteile von Produkten, die Plastik enthalten oder wo eben bestimmte Bauteile aus Kunststoff sind, wächst weltweit. Und zwar beständig. Um noch mal ein bisschen weitere Zahlen zur Einordnung zu haben. Wie ihr wahrscheinlich alle wisst, werden die meisten Kunststoffe auf Erdölbasis hergestellt. Und 8% der weltweiten Ölproduktion wird für die Herstellung von Kunststoffen verwendet. Diese Vielzahl von Plastikartikeln führt zu einem enormen Müllproblem. In Deutschland fallen über 5 Millionen Tonnen Plastikmüll jedes Jahr an und davon wird nicht mal ein Fünftel recycelt. Was passiert mit dem übrigen Müll, soweit er nicht verbrannt wird? Ja, entsorgen wir in gutem postkolonialen Stil unseren Müll im Ausland. Mit dieser schlechten Strategie sind wir nicht alleine. Das machen die meisten großen Industrienationen, die ja überproportional viel Plastik produzieren und verbrauchen. Teilweise werden die Kunststoffe dann in den Entwicklungsländern doch in der einen oder anderen Form recycelt. Letztendlich wird aber doch sehr viel irgendwo entsorgt und irgendwo ist dann meistens im Meer. 10 Millionen Tonnen Müll landen jedes Jahr im Meer und davon sind 75% aus Kunststoff. Das sind also so die globalen und natürlich auch jetzt dann nationalen Probleme, die wir mit dem Plastikmüll haben, aber nicht nur so für die Umwelt im Allgemeinen, also letztendlich dann für die ganzen tierischen Lebewesen, die enorme Probleme mit dem Plastik bekommen, ist diese ausufernde Verwendung von Kunststoffen höchst problematisch und schwierig. Auch für uns Menschen bestehen unmittelbarere Gefahren noch, nämlich die Stoffe in den einzelnen Kunststoffen können mit unseren Nahrungsmitteln interagieren und das tut uns dann nicht so besonders gut, wenn wir immer gewisse Anteile von Mikroplastik und ähnlichen Problemstoffen aufnehmen. Darüber haben meine Kollegen von Radio Korax einen Beitrag gemacht und zwar haben sie sich mit Professor Dr. Liel über die Schädlichkeit von Plastik unterhalten und den hören wir uns jetzt an. Vielen Dank für den Beitrag nach Halle.
Welche Bestandteile von Plastik sind denn gefährlich für den menschlichen Körper?
Ich denke, man muss da andersrum formulieren.
Okay.
Recycling ist nicht gefährlich, weil, sehen Sie, Plastik ist nicht Plastik. Es ist verschiedene Sorten. Man hat zum Beispiel Polyethylen, die man verwendet in Verpackungen, also Plastiktüten, Frischfolien, ne? auch in Plastikflaschen. Es gibt auch Polyvinylchlorid, also PVC, das kennt man von zu Hause, eine Röhre, Fensterrahmen, Bodenbeläge von PVC. Es gibt auch PET, also Polyethylenphthalat. Da sind sie in Folie, in Textilfaser, wird auch verwendet und. Das heißt, wegen der Zusammensetzung von den Materialien, von den Chemikalien, sind Plastik für uns einerseits harmlos sein, aber kann auch andererseits für unsere Gesundheit sehr gefährlich werden, wenn wir zum Beispiel Plastik essen oder trinken.
Gut, das führt mich gleich zur nächsten Frage. Wo ist denn Plastik überall enthalten? Und wir nehmen ja Plastik nicht nur übers Trinken und übers Essen auf.
Es ist das Problem ist, oder die Gefahr ist, dass also die große Plastikstück, natürlich essen wir nicht, na, geht nicht in unser System. Das Problem ist die sogenannte Mikroplastik. Das ist ganz kleine Partikel von Plastik, die quasi wir aufnehmen in Getränke oder auch in Essensresten oder auch in Fisch auch teilweise, die quasi dann unser Körper sich sammeln kann, weil unser Körper ist nicht in der Lage, Plastik, also Kunststoff, zu verarbeiten. Das heißt, es wird bei uns quasi abgelagert, die winzige Partikel landen im Verdauungstrakt und werden dort aufgenommen. Und die können natürlich Gewebeentzündungen, Entzündung des Lebers und andere Entzündungsaktionen auslösen.
Verstehe, also Sie haben jetzt sogar schon einen Teil von meiner nächsten Frage beantwortet, was für gesundheitliche Probleme nämlich durch den Konsum von Plastik begünstigt werden. Sie haben jetzt einmal gesagt, dass es halt eben die Entzündungswerte in der Leber steigert, aber welche Krankheiten oder welche Entwicklungsschwierigkeiten oder Störungen können dadurch entstehen?
Es ist in der Regel an dem Magen-Darm-Trakt. Man kann zum Beispiel Mikroplastik schon in Stuhlproben nachweisen. Dort wird sie gesammelt, also in den Darm, in die Leber, dort gesammelt. Und sie können auch je nach Häufigkeit, je nach Konzentration, können sie auch verschiedene Sorten von Krebs auslösen. Aber meistens sind sie in den Darmbereich konzentriert. Die Darmzellen sind dann die davon am meisten leiden.
Okay.
Man kann sich vorstellen, es gibt Plastikpartikel, die einen Durchmesser von 4 Mikrometer haben. Also das ist wirklich, wirklich klein. Ne? Und dann können sie sich in unser Gewebe einmischen. Und das ist, wo ich denke, die große Gefahr und auch der große Forschungsbedarf besteht. Es ist noch nicht möglich, eine gewisse Krankheit 1:1 auf Plastik zurückzuverfolgen. Schwierig, ne? Aber man weiß, dass Menschen, die ja häufig auf dieser Plastik aufgesetzt sind, in den Getränken, aber auch in dieser Plastik vom Fisch aufgenommen wurde und auch mit isst, dann ist nicht gesund.
Verstehe.
Das Bundesamt für Risikobewertung, also wir haben in Deutschland verschiedene Bundesämter, ne? Es gibt eine, als Bundesamt für Risikobewertung, haben wir Studien auf 2 Jahre veröffentlicht. Und diese Studie sollte feststellen, wo die Mikroplastikpartikel in den Körper aufgenommen werden. Und das war ganz klar im Bereich Darm.
Okay, also...
Man hat Kultur von menschlicher Zelle, von Darmzellen untersucht und gesehen, dass dort auch leider Mikroplastik aufkommt.
Sehr interessant. Ich war nämlich auch vor kurzem in einer Kopenhagener Kunstausstellung und da habe ich Filme über die Gefahr von Plastik auf den menschlichen Körper gesehen, unter anderem. Und ja, da wurde auch gezeigt, dass zum Beispiel ADHS oder andere Erscheinungen, ich will jetzt nicht unbedingt Störungen sagen, aber dass diese Krankheit ja schon vermehrt auftritt und daran jetzt auch geforscht wird, vor allem durch Plastik, also auch wie die Unfruchtbarkeit bei Frauen zum Beispiel auch durch einen erhöhten Plastikkonsum begünstigt wird. Und was können Sie dazu sagen? Denken?
Alles klar. Ja, ich denke, das ist richtig, was Sie sagen, das ist vernünftig. Also es gibt 2 Sorten von Kontamination. Ich denke, ich habe die erste schon erwähnt, ne? Also Plastikteilchen, Mikroplastik, das ist eine, das ist physisch unsere Darmzellen. Mhm. Aber es gibt auch die chemische Kontamination. Ne? Weil Plastik natürlich hat sehr viele Schadstoffe. Das ist darauf, worauf Sie bezogen haben. Ne? Also dieser Plastik-Weichmacher, also Phthalat oder auch Biophenol A, da sind Chemikalien, die, wenn man zum Beispiel das mittrinkt oder so, wird in unser Blutbahn gelangen. Und sie wirken ähnlich wie Hormone. Das heißt, bestimmte Krankheit, vor allem für Kinder, ist das sehr gefährlich, weil die Entwicklung ja zum Teil auch gestört werden kann. Also moderne Krankheiten wie Unfruchtbarkeit oder Krebs sind mit Schadstoffbelastung ja zusammen. Also sie hängen damit mit zusammen.
Verstehe, okay. Und außerdem wurde auch noch in den Filmen darauf angesprochen, oder darauf angespielt, besser gesagt, dass das Recycling ja zum Teil irgendwo auch ja eine, ich würde jetzt nicht, ja doch irgendwo eine Lüge ist, weil viele Plastikarten ja gar nicht recycelt werden können. Also was würden Sie denn sagen, welche Plastikarten können überhaupt recycelt werden?
Ja, also ein Teil von dem Plastik kann man auf jeden Fall recyceln. Also wie ich Ihnen sagte vorher, ne, Plastik gibt verschiedene Sorten. Ne? Mhm. Aber PET, also von Flasche kann man gut recyceln. Das ist relativ einfach. Aber die Polyethylen, die PE, die man in Plastik tut oder Fischfolie verwendet, das ist natürlich schwierig. Ne? Sehr mit einem großen Aufwand verbunden. Oder auch Textilfaser, die man auch in Klamotten benutzt. Das wissen die meisten nicht. Aber wir haben viele Klamotten, wo die halt künstliche Textilfaser, die lasse ich auch schwer recyceln. Also ist machbar, aber es wird Großaufwand verbunden.
Verstehe. Und deswegen wird auch Plastik hauptsächlich verbrannt und nicht, ja, nicht genau, ordnungsgemäß genau. Entsorgt, sagen wir es mal so.
Genau. Okay. Also in Deutschland ist es so, dass ein bisschen mehr als die Hälfte der Plastik verbrannt wird. Ein bisschen mehr aus einem Viertel recycelt wird, also wiederverwendet, und der Rest wird exportiert. Mhm. Das ist auch ein großes Problem. Ne? Wir schieben das Problem weg von unserer Tür und woanders.
Ja, ich hatte auch vor ein paar Monaten ein Video gesehen über die Philippinen, wo wir ganz viel Plastik mittlerweile hin exportieren, und es war erschreckend, genau. Diese Bilder zu sehen. Also wirklich, diese genau. Ganze Insel oder dieser ganze Staat ist eigentlich voller Plastik. Ja.
Genau, ist auch nicht so schön, ne? Weil die schieben das Problem auch woanders, ne?
Ja, vor allen Dingen auch an ärmere Länder, die darauf ja dann angewiesen sind und dann ja daraus halt irgendwie Geld schöpfen können, aber auf der anderen Seite eigentlich ja daran leiden. Es ist ja.
Genau. Ja. Es ist auch kein Zufall, dass die größte Menge an Plastik in Flüssen in Asien nachzuweisen sind. Weil ja, sie werden dort exportiert, also Philippinen, Indonesien, Malaysia. Früher haben wir die ganzen Plastik nach China exportiert. China hat vor knapp drei Jahren gesagt, nee, wir nehmen es nicht mehr auf. Und da haben wir quasi Alternative gefunden, Indonesien, Philippinen und Malaysia. Und da dort auch ihre Deponiesysteme nicht so gut entwickelt ist, dann wird gelingen den Plastik sehr häufig in die Flüsse und dann geht er dann ins Meer.
Also es ist ein Kausalproblem eigentlich, und es betrifft ja dann im Endeffekt auch die Umwelt, die Tiere und auch einfach, also wir wissen ja mittlerweile alle eigentlich, dass die Fische und auch eigentlich alle anderen Meeressäuger Plastik ohne Ende aufnehmen, richtig. Und wir es dann halt auch wieder in genau. unseren Kreislauf reinbringen. Ja.
Genau, das Problem ist nicht klein. Wir produzieren im Jahr ungefähr 300 Millionen Tonnen von Plastik. Können Sie sich das vorstellen? 300 Millionen Tonnen von Plastik. Ja. Das heißt, irgendwo muss der Plastik hin, ne? Und dass wir nur davon einen kleinen Teil verbinden oder recyceln, dann stellt Plastik für die Umwelt eine große Gefahr dar.
Das stimmt. Also ich finde es, also ich kann mir das schon vorstellen, aber es ist auch so eine große Zahl, dass man dann irgendwie auch da ja gerne auch die Augen, ich glaube, als Konsument teilweise auch verschließen möchte. Aber da komme ich auch gerne gleich zu meiner nächsten Frage. Wie können Verbraucherinnen sicher sein, dass sie recycelbares Plastik kaufen?
Ja, also das Problem hat zwei mögliche Lösungen. Einmal die Verantwortung der Hersteller, das heißt Hersteller von Kunststoff, DuPont oder BASF, eine große Firma, da wir Verantwortung wahrnehmen und keine herkömmlicher Plastik mehr produzieren. Das tun sie nicht, weil Plastik wirtschaftlich ein Erfolg ist, ne? Also Plastik ist ein sehr erfolgreicher Produkt, es ist ganz billig zu produzieren, verkauft sich wunderbar und kann man überall verwenden. Aber es ist wichtig, dass die Hersteller Verantwortung wahrnehmen. Der andere Teil des Medaillens ist der Verbraucher. Der Verbraucher soll natürlich aufgeklärt werden, Plastikverwendung zu vermeiden, mehr Alternativen zu finden, also keine Plastiktüte, sondern auch unsere Textil- und Jute-Tüte zu verwenden. Und auch überlegen, ob er tatsächlich verschiedene Produkte kaufen kann. Darüber hinaus konnte der Verbraucher eine Rolle spielen, indem sie Bioplastik verwenden. Also Plastik, die aus biologischem Material hergestellt werden. Dafür gibt es derzeit eine ganze Menge davon. Und auch darauf bestehen, wenn sie etwas einkaufen, dann die Menge Plastik reduziert wird.
Okay.
Aber wir brauchen beide, ne? Und wir müssen auch ein gewisses Nachfrage nach Bioplastik erzeugen. Also die Menschen wissen nicht so genau, aber überall werden Kunststoffmaterialien aus biologischen Materialien erzeugt, aus Essensrest, aus Mais, aus Bambus. Und man muss gucken, aber man solche nicht alle, aber einige von den Materialien verwenden kann statt Plastik.
Okay, und können Sie da irgendwie den Leuten empfehlen, wie sie das herausfinden können? Also gibt es da irgendwelche Seiten oder Apps?
Wir haben ein Projekt, die heißt Bioplastic Europe, also Bioplastic Europa, das Projekt. Und da tun wir zwei Sachen. Wir versuchen einerseits aufzuzeigen, wie man Plastik gut managen kann. Also nicht einfach wegschmeißen, sondern auch das Plastik vernünftig zu verwenden. Und dann versuchen wir auch, neue Modalität von Plastik zu gestalten. Zum Beispiel Besteck.
Mhm. Ja,
man kann natürlich Besteck aus Biomaterial herstellen. Man kann auch Spielzeuge aus ökologischem Material auch herstellen. Dafür gibt es viele Möglichkeiten. Also wenn Sie gut Bioplastik Spielzeug oder Bioplastik Besteck, sehen Sie viele Möglichkeiten. Es gibt auch viele Firmen, viele Start-ups, die jetzt unterwegs sind, die versuchen auch Material aus biologischen Produkten herzustellen.
Okay, danke schön für diese Information. Und ja, kann der Staat auch eingreifen? Also ich würde ja sagen, der Staat müsste eigentlich auch irgendwo die Produktion stoppen von Plastik, also von dem Schädlichen.
Also ich denke nicht, der Staat Interesse hätte, Produktion zu stoppen. Also große Firmen bringen sehr viel Steuer, aber sie können die Nachfrage durch kluge Mechanismen, wie zum Beispiel eine Plastiksteuer, werden sie in die richtige Richtung lenken. Das heißt, es kann nicht sein, dass herkömmlicher Plastik teuer billiger ist als Biokunststoff. Weil er so ist, aber wenn der Preis hoch wird, warum nicht? Warum nicht eine Steuer, die man einsetzt für Plastiktasche oder Plastikspielzeug? So, die muss versteuert werden, weil die Kosten für die Umwelt sind sehr hoch, sehen Sie?
Mhm.
Das wird für die Firma ganz teuer, weil die Firma stellt ein Produkt her, produzieren sie, verkaufen sie, aber die ganzen Kosten für die Entsorgung oder Recycling trägt die Gemeinschaft. Ne? Also das heißt, es wäre nicht unangemessen, dass die Produkte teuer werden.
Ja, Entschuldigung.
Dadurch würde eine Nachfrage nach Bioplastik entstehen.
Ja, also ich finde, das wäre auch nötig. Sehen Sie denn, oder wie viel Hoffnung sehen Sie denn noch in diesem Bereich? Also werden wir mit dem Plastik einen besseren Umgang finden? Oder ist das Thema verloren an irgendeiner Stelle?
Nein, es wird kommen. Die EU hat das Probleme gewusst. Da seit Anfang dieses Jahres gibt es ein Verbot für die Herstellung von Plastik für Strohhalme. Luftballons oder Besteck, der darf nicht mehr in der EU produziert werden. Das ist schon mal was. Ne?
Mhm.
Und dann sollte im kommenden Jahr noch ein Gesetz, also eine Empfehlung des EU entstehen, in dem man die Einwegnutzung von Plastik auch verbieten soll.
Ja, das stimmt. Okay.
Das sind zwei Mechanismen, die man natürlich einsetzt, das mit großer Widerstand, klar, das hat die Industrie möchte überhaupt nicht, dass sich etwas ändert. Aber es geht in die richtige Richtung. Aber leider sehr langsam, weil eben verschiedene Interessen da eine Rolle spielen.
Am 1.12. diesen Jahres wurden die alternativen Nobelpreise verliehen. Einer dieser alternativen Nobelpreise ging an den russischen Umweltaktivisten Wladimir Siljak. Wladimir stammt aus Kaliningrad, also dem früheren Königsberg, und erlebte als Student, wie eine dort angesiedelte Zellulosefabrik den Fluss Pregel, der durch Kaliningrad fließt, massiv verseuchte. Er initiierte eine Protestbewegung gegen diese erhebliche Umweltverschmutzung seiner Stadt und war zusammen mit vielen anderen Kaliningrader Aktivistinnen erfolgreich, die Die Losfabrik wurde schließlich geschlossen. Aus dieser Erfahrung und diesem ersten Aktivismus wurde dann für Wladimir eine lebenslange Aufgabe. Er gründete mit anderen zusammen die Umweltschutzorganisation Ecosachita, übersetzt etwa Umwelthilfe, kennen wir hier in Deutschland ja auch, und war in unterschiedlichen Bereichen aktiv und zwar erfolgreich aktiv. Er konnte später erfolgreich in den Nullerjahren gegen die Kohleausbeutung und Verschmutzung in Sibirien aktiv sein und es gelang auch wieder in der Heimatstadt Kaliningrad, den Neubau eines Kernkraftwerkes zu verhindern. Umweltschutzaktivismus ist den Herrschenden in nahezu allen Ländern der Erde ein Dorn im Auge. Schließlich hindert es am Geschäftemachen, am Ausbeuten der Natur und, ja, wie es häufig noch gesehen wird, auch an der Entwicklung des jeweiligen Landes, wobei Entwicklung eben dann wieder Ausbeutung und Zerstörung bedeutet. Aber gut, dieser Widerspruch ist offenbar für manche Herrschenden nicht so gut sichtbar. In Russland bzw. früher der Sowjetunion hat Umweltschutz immer nur eine sehr, sehr nachrangige Bedeutung gehabt. Das liegt einerseits an der enormen Größe des Landes, wo vom Bewusstsein des Menschen es irgendwie dann nicht so schlimm ist, wenn da ein paar Quadratkilometer letztendlich kaputt gemacht werden. Warum soll man sich um irgendeinen Wald scheren, wenn es Tausende von Hektar davon gibt? Die Schwierigkeit entsteht dadurch, dass Länder wie Russland einen großen Teil ihres Staatshaushaltes mit Rohstoffen, vor allen Dingen mit Energierohstoffen, aber auch anderen, sicherstellen. Das heißt, wenn Umweltaktivistinnen oder gesellschaftliche Bewegungen sich gegen bestimmte Formen der Ausbeutung und Zerstörung der Natur stellen, richtet sich das sofort sehr zentral gegen letztendlich das Funktionieren des gesamten Staates auf seiner wirtschaftlichen Basis. Dieser Widerspruch führt dann auch entsprechend zu heftigen Reaktionen des Staates bzw. der Herrschenden. Hier entsteht ein Hauptwiderspruch unserer modernen Gesellschaftsform. Das Gewinnen von Bodenschätzen, das Ausbeuten des Planeten im Sinne der technologisch-zivilisatorischen Entwicklung des Menschen sorgt stets auch für Zerstörung von Landschaften, von Lebewesen und beeinträchtigt letztendlich nicht nur die anderen Lebensformen, sondern auch den Menschen selbst. Und wie da der Kompromiss ausgehandelt werden soll, das muss ständig neu verhandelt werden. Und während die vergangenen Jahrzehnte sehr stark davon geprägt waren, dass im Vordergrund die Gewinnmaximierung im kapitalistischen System bzw. die Entwicklung von Industrie und Gesellschaft in den früheren sozialistischen Systemen Vorrang vor den Umweltschutzbedenken hatten, hat sich hier mittlerweile ein Wandel eingestellt und Menschen wie Wladimir und seine Organisation sind mit da die entscheidenden Gamechanger gewesen, indem sie sich wirksam, gesellschaftlich, medienwirksam für die Natur eingesetzt haben. Dieser Aktivismus, dieser Mut, dieser Einsatz, der wurde jetzt mit dem alternativen Nobelpreis gewürdigt und es ist sicherlich eine Würdigung der vielen Umweltaktivistinnen in Russland, die unter noch weit repressiveren Bedingungen, als wir das hier in Deutschland kennen, sich für die Natur einsetzen, für den Erhalt von Lebensräumen, für Mensch, Tier und Pflanzen und die eben, wenn es dem Staat dann nicht passt, wesentlich massiveren Repressionen ausgesetzt sind. Aus diesen Gründen kann Wladimir auch momentan nicht mehr in Russland selbst aktiv sein und arbeiten. Wie vielen anderen bekannten Umweltaktivistinnen droht ihm dort Gefängnis. Und deswegen ist er jetzt auch hier von Deutschland aus aktiv und hat jetzt stellvertretend für viele, viele seiner Mitstreiterinnen diesen alternativen Nobelpreis gestern entgegengenommen. Diese Würdigung der Arbeit der russischen Umweltaktivistin ist auch deswegen ein wichtiges Signal, weil die russische Führung auch zu sehr fiesen Methoden greift, um die Möglichkeiten der Aktivistinnen einzuschränken. So wurde die Ekosaschita, also die russische Umwelthilfe, zu einer ausländischen Agentenorganisation erklärt. Das ist dann damit verbunden, dass natürlich die Möglichkeiten aufzutreten, etwas zu öffentlich zu machen, damit auch nahe Null sind. Keinem Staat der Welt darf natürlich eine ausländische Agentenorganisation Flugblätter verteilen oder Zeitungen, also freie Zeitungen herausbringen oder ähnliches. Und somit mit diesem sehr abstrusen Vorwurf einer ausländischen Agententätigkeit oder feindlichen Agententätigkeit versucht, nicht nur das Anliegen der Umweltschutzaktivistinnen zu diskreditieren, sondern auch letztendlich dann gleich strafrechtlich zu bewähren. Und es folgen dann zunächst einmal Geldstrafen und später Gefängnisstrafen, wenn gegen das Aktivitätsverbot, das mit so einem Label verbunden ist, verstoßen wird. Wir wünschen daher Wladimir und seinen vielen Mitaktivistinnen, dass sie weiter den Mut und die Kraft besitzen, sich auch in Russland unter den widrigen Bedingungen für die Umwelt und für das Leben und für die Lebewesen einzusetzen.
An der Autobahn vorbei, Plantagen in Reih und Glied wiegen sich alle gleich. Im Wind, der vorüberstreicht, wenn er sich zum Sturm erhebt, fallen sie allzu leicht, alle auf einen Streich.
Wurzeln stehen flach im Sand,
Wassermangel, Sonnenbrand, willkommen in der Monokultur, sie ist abgebrannt.
Wir hatten uns im letzten Beitrag mit den russischen Umweltaktivistinnen beschäftigt und festgestellt, dass in Russland mit seiner autoritären Führung Umweltaktivismus noch wesentlich gefährlicher für die Beteiligten ist, als wir das hierzulande kennen. Aber auch in dem ach so bürgerrechtsorientierten Deutschland ist es nicht immer einfach, sich für die Umwelt einzusetzen, und wenn Mensch das auch noch erfolgreich tut, dann schlägt der Staat zurück, weil letztendlich dürfen natürlich die Interessen der Wirtschaftsbosse und der Staatsführung nicht durch erfolgreiche Zonen gegen geplante Großkraftwerke oder gegen Bahntrassen oder gegen Atomtransporte beeinträchtigt werden. Eine Aktivistin, die seit vielen Jahren sehr erfolgreich ist, ist Cécile Lecon, und sie hat deswegen auch entsprechende Repressionserfahrungen machen müssen. Sie bezeichnet sich selbst als Klimagerechtigkeitsaktivistin, und ihr könnt ihre Arbeit und ihre Aktionen auch auf ihrem Blog nachverfolgen bzw. auf ihrer Internetseite. Ihr findet es unter www.eichhörnchen.fr. Hörnchen mit OE geschrieben. Unter ihrem Nom de guerre Eichhörnchen ist Cécile in der Umweltbewegung sehr bekannt, vor allen Dingen eben als Kletteraktivistin. Und der Kletteraktivismus ist ja jetzt nicht nur bei Aktionen gegen Atomtransporte, sondern auch bei Waldbesetzungen im Rahmen der Kämpfe um die verschiedenen Kohlereviere, aber auch bei anderen aktivistischen Aktionen inzwischen sehr viel und breit eingesetzt. Und es stellt auch immer noch eine Aktionsform oder eine Blockadeform dar, die die Repressionsbehörden immer wieder vor besondere Herausforderungen stellen. Aber klar, der Staat belegt die entsprechenden Personen, gerade auch noch, wenn sie prominent und erfolgreich sind, mit Repression. Und so musste das auch Ceci erfahren, die jetzt längerfristig überwacht wird oder immer wieder kontrolliert wird. Und sie wehrt sich dagegen. Über die staatliche Repression und die Gegenwehr des Eichhörnchens haben unsere Kollegen von Lora München einen Beitrag gemacht, den ich jetzt euch gerne vorspiele. Vielen Dank für den Beitrag nach München.
Also ich wurde auch schon mal von einem früheren Polizeipräsidenten als Störfaktor bezeichnet. Und woran die Polizei sich stört, ist, glaube ich, die Effektivität von Protest. Und Klettern gehört nun mal dazu, dass es eine schöne Aktionsform, in der man sehr gut eine Botschaft vermitteln kann, aber auch seinem Gegner Probleme bereiten kann, zum Beispiel durch Blockadeaktionen. Und das ist den Ordnungshüterinnen ein Dorn im Auge.
Aber warum ausgerechnet Sie? Sie sitzen im Rollstuhl, sind aktiv, stellen sich mit Ihren Namen hin, haben keine Straftaten begangen und trotzdem sind Sie so relevant für die Polizei?
Ja, die Frage würde ich gerne der Polizei stellen, warum ausgerechnet ich? Weil ich denke, da gibt es sehr viele Kletteraktivisten, das ist auch schon so. In der Gefahrenprognose steht, ich hätte eine Schlüsselrolle in der Anti-Atom-Bewegung und woran sich Behörden stören, sind Menschen, die nicht nur Aktionen machen, sondern auch das Weitergeben, anderen dazu motivieren. Und zum Beispiel gebe ich Kletterkurse, überwiegend Menschen mit Behinderung, aber nicht nur, also als Multiplikator aktiv. Und ich glaube, das ist ein Punkt, worauf Behörden sensibel gehören. Es ist nichts Verbotenes, ne? Aber das zeigt auch, dass mit Pseudo-Paragraphen aus irgendwelchen Gesetzbüchern eigentlich politischer Aktivismus und politische Gesinnung bekämpft werden soll.
Vielleicht können Sie uns auch einfach nochmal zurücknehmen mit zu dem Fall, um den es geht. Biblis 2020, die Polizei bekommt den Auftrag, Sie zu überwachen, die Bundespolizei. Was war damals los und wie haben Sie überhaupt davon mitbekommen?
Die Bundespolizei, der Präsident der Bundespolizeiinspektion Hannover, hat eine Überwachung von 2 Wochen während des Kletterstofftransports 2020 angeordnet. Das ist präventiv polizeilich, ohne richterliche Entscheidung. Und da macht sie eine sogenannte Gefahrenprognose, wo sie einfach Erkenntnisse, die sie über meine Person über die Jahre gesammelt hat, ja zusammengestellt hat. Wie ich davon erfahren habe, in dem Moment nicht, wobei man sich immer davon das denken kann, aber ich möchte nicht paranoid leben, deswegen habe ich da nicht mehr als sonst darauf geachtet. Auf jeden Fall habe ich ein paar Monate später in einer anderen Klage das entdeckt, weil die Polizei versuchte, eine andere Polizeibehörde versuchte, eine Maßnahme zu begründen und hat sich den Informationen der Bundespolizei dafür bedient. Und zufällig habe ich diese Dokumente, die nur für die VOS eingestuft waren, also nur für den Dienstgebrauch, die dürfen nicht an die Öffentlichkeit normalerweise, habe ich diese Dokumente entdeckt. Und daraufhin habe ich eine Klage vor dem Verwaltungsgericht Hannover gegen die Bundespolizei angestrebt. Einerseits auf Feststellung natürlich der Rechtswidrigkeit dieser Maßnahmen. Diese Klage läuft noch. Andererseits, dass ich überhaupt offiziell, wie das Gesetz das eigentlich vorschreibt, benachrichtigt werde. Und das ist schon der erste rechtswidrige Akt der Polizei. Sie hat mich nicht nach Abschluss dieser Maßnahme, dieser Überwachung benachrichtigt, obwohl sie laut Gesetz, wenn es eine präventive Überwachung ist, dazu verpflichtet ist. Das heißt, zum Glück habe ich durch Zufall davon erfahren, sonst wäre ich nie davon benachrichtigt worden.
Das ist sehr kompliziert, aber für Sie persönlich bedeutet das ja eigentlich, dass Sie konstant damit rechnen müssen, von der Polizei überwacht zu werden.
Genau, die Überwachung wurde damit begründet, dass ich im Grunde genommen politisch aktiv in diversen Art und Weisen, da sind zwar auch diverse politische Aktionen auch gegen Atomtransporten aufgeführt in dieser Gefahrenprognose und die Überwachung richtete sich offiziell für den Zeitraum eines Atommülltransports in Castor nach Biblis. Das würde zusammenpassen sozusagen, aber man darf eigentlich so eine Überwachung nur anordnen, wenn Straftaten von erheblicher Bedeutung für die Allgemeinheit, also eine Gefährdung der Allgemeinheit, in Frage kommt, anordnen. Und in dieser Gefahrenprognose ist keinerlei solche Straftat zu finden. Die gibt ja auch nicht. Und wenn die Polizei sich aber anmaßt, diesen Gesetzesparagraf so zu verwenden, mit so unkonkreten Verdacht, und es könnte ja dann das vielleicht, also eine Möglichkeitsform, dann bedeutet das, dass sie das zu jedem Anlass machen und jederzeit eigentlich so eine Überwachung durchführen kann. Und da, wie ich gesehen habe, ich nicht immer unbedingt benachrichtigt werde, obwohl das Gesetz die Bundespolizei bei präventiven Maßnahmen sie dazu verpflichtet. Kann natürlich sein, dass es weitere Überwachungsmaßnahmen gegeben hat, wovon ich nichts weiß.
Weitere Überwachungsmaßnahmen, aber wie spielt sich das dann täglich im Leben ab? Bekommen Sie mit, dass Sie verfolgt werden, dass Sie gefilmt werden oder dass Sie regelmäßig kontrolliert werden?
Also im Alltag wirkt das sich unterschiedlich aus. Es ist ein Problem, wenn zum Beispiel es diverse politischen Großereignisse gibt und die Polizei mich deswegen auf dem Kicker hat, überwacht oder was auch immer. Das merke ich bei Einsätzen, wo ich dann in Kontrollen gerate, die dann unter Umständen sehr, sehr, sehr lange andauern. Oder ich wurde zum Beispiel mal in einem Zug einfach so, ich war auf privater Reise kontrolliert und die Kontrolle hat sogar für 30 Minuten Zugverspätung gesorgt. Und da war der Verdacht, ich wolle mich an den Protesten gegen die Rodungen in Dannröder Forst, gegen den Autobahnbau beteiligt. Proteste, die ich zwar ideell unterstütze, aber damals war ich ja nicht vor Ort, unter anderem, weil ich als chronisch Kranke das Risiko mit größeren Menschenansammlungen mit Corona nicht eingehen wollte. Es gab sogar plausible Gründe, weshalb ich nicht dort bin. Ich hatte es nicht vor. Es gibt eigentlich keine Anlasspunkte, weshalb ich dahin wollte. Und dorthin zu fahren wäre auch an sich keine Straftat gewesen. Man darf ja dahin. Aber das hat für eine solche Kontrolle gesorgt. Und dann wirst du einfach in deinem Privatleben aus dem Nichts herausgezerrt und plötzlich stehen 10 Polizisten dir gegenüber, die was von dir haben wollen, vor der Öffentlichkeit. Also da saß ich einfach in einem Zug. Man wird halt öffentlich kriminalisiert einfach und kann auch nicht mehr von A nach B in Ruhe kommen, kommt mit Verspätung an. Ja, da sind die Folgen von solchen andauernden Überwachungsmaßnahmen.
Jetzt legen Sie aber wieder Verfassungsbeschwerde ein, haben Sie geschrieben. Sie haben ja Erfahrung mit Verfassungsbeschwerden. Wie ist denn die erste erfolgreiche abgelaufen?
Also wenn alle Rechtsmittel erschöpft sind, und das ist nun mal manchmal so, kann man ja Verfassungsbeschwerde einreichen. Das mache ich häufig, weil ich habe leider die Erfahrung gemacht, dass viele Gerichte so Grundrechte nicht so genau nehmen, wenn es um Freiheitsentziehung, Gefahrenabwehrrecht, also Polizeigesetze geht und Versammlungsrecht. Weil diese Polizeigesetze schon sehr schwammig formuliert sind und die Polizei sich sehr, sehr viele Maßnahmen wie Festnahmen und Überwachung erlaubt. Und meine erste erfolgreiche Verfassungsbeschwerden, das waren 2 auf einmal, das waren gegen 2 Gewahrsamnahmen bei Castortransporten damals nach Lubmin im Norden. Das waren Festnahmen, Gewahrsamnahmen, die rechtswidrig waren. Das hat insgesamt 8 Jahre gedauert, bis ich dann Recht bekam. Das Bundesverfassungsgericht hebt ja in der Regel nur Beschlüsse auf und das muss dann neu entschieden werden. Das heißt, bis es für rechtswidrig festgestellt wurde. Da sind auch zum Beispiel die ganzen Fristen für Schadenersatzansprüche natürlich abgelaufen. Das heißt, man hatte am Endeffekt nur ein Zettelpapier in der Hand. Eine weitere Verfassungsbeschwerde, das war um die Gewährung von Prozesskostenhilfe bei einem Schmerzensgeldverfahren. Das heißt, nachdem eine Gewahrsam für rechtswidrig erklärt wurde, wenn man noch in der Frist ist, kann man ja Schmerzensgeld verlangen innerhalb von 3 Jahren. Und in einem Fall habe ich 100 Euro gekriegt und ich war der Meinung, das reicht nicht aus, weil die Polizei Wiederholungstäterin ist, die macht ständig rechtswidrige Maßnahmen und ich habe es satt. Und das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, dass man eine Klage auf Erfolg haben kann und deswegen, dass die anderen Gerichte mir Prozesskostenhilfe bewilligen müssen, das heißt einen Anwalt beordnen müssen, damit ich das Verfahren führen kann. Und die aktuelle Verfassungsbeschwerde, da geht es tatsächlich um diese Kontrolle im ICE mit dieser halben Stunde Verspätung am Ende, weil die Gerichte auch behaupten, meine Klage hätte keine Aussicht auf Erfolg. Und sie sind der Meinung, das ist eine ganz normale Ausweiskontrolle. Und ich finde, das ist keine normale Ausweiskontrolle, wenn man gezielt aufgesucht wird. Die Polizei wusste, in welchem Zug ich saß, die wusste, wer im Zug saß, die wusste, in welchem Wagen ich saß. Die hat nicht gesagt, wie sie das wusste, wie ich überwacht wurde, damit sie das weiß. Das hat sie nicht gesagt. Und die Kontrolle hat zu einer Zugverspätung geführt, weil die Polizei so lange kontrolliert hat und meine ganzen Gepäck auseinandergenommen hat. Ich finde, das ist keine einfach alltägliche Kontrolle. Und deswegen habe ich dagegen geklagt, auf Feststellung der Rechtswidrigkeit. Das Gericht antwortet mir, nö, es ist ganz normal. Ich sage, nö, dann gehe ich halt vor dem Bundesverfassungsgericht, damit ich dann einen Anwalt habe für die Klage.
Bleibt noch die Frage, was raten Sie anderen namentlich bekannten AktivistInnen, wenn sie aktiv werden wollen gegen Atomkraft oder als KlimaaktivistInnen? Da gibt es doch jetzt einige. Geht es denen allen so oder sind sie besonders in Beschuss geraten, vielleicht auch deswegen, weil sie einen französischen Pass haben und das Deutsch in Deutschland dann noch einfacher geht?
Ich denke, ich bin im Fokus geraten, weil ich schon sehr lange politisch aktiv bin mit dieser besonderen Aktionsform Aktionsklettern und ich bin ehemalige Frankreichmeisterin Sportklettern. Ich habe ziemlich viel Erfahrung, die ich auch weitergebe. Traue ich mich manchmal Dinge, die vielleicht andere sich nicht trauen. Ich habe schon mal alleine an Seilen gehängt, um gegen Atomtransporte über der Bahnanlage zu protestieren, so 6 Stunden lang zum Beispiel. Das ist natürlich nur der sichtbare Teil des Eisbergs. An einer Aktion sind trotzdem viele Menschen beteiligt. Ich freue mich über jeden, der mich unterstützt, der mich von der Polizeiwache danach abholt und so weiter. Aber das ist das Sichtbare für die Repressionsbehörden nun mal. Und so gerät man schneller im Fokus. Und ich habe deswegen sehr viel Verständnis dafür, wenn Menschen sagen, nee, ich verweigere die Personalien, ich möchte nicht, dass der Staat weiß, wer sich an dieser Aktion beteiligt. Nicht, weil ich nicht zu meinen Handlungen stehe, sondern weil ich einfach dieser Repression, dieser Willkür, Überwachung und was es alles mit bedeuten kann, da nicht unterstützen will. Und das verstehe ich. Und ansonsten finde ich wichtig, sich zu vernetzen, öffentlich zu machen, darauf aufmerksam zu machen, weil nur so mit Druck kann man auch Dinge besser machen, verändern. Bei rechtwidrigen Gewahrsamnahmen habe ich zum Beispiel Musterschreiben auf meinem Blog veröffentlicht, wo wie man eine Klage verfasst und man auch noch Schmerzensgeld dafür verlangen kann, um die Polizei ein bisschen zu erziehen. Oder mindestens ist es so, dass sie dann unfreiwillig die nächsten Aktionen mitfinanziert mit dem Schmerzensgeld. Also, dass man das nicht ohne sich zu wehren hinnimmt einfach. Also ich möchte mich wehren und ich finde, das ist der richtige Weg. So, wenn andere auch betroffen sind, sollen sie sich organisieren und wehren.
Alles, alles uniform, jeder Fleck durchgenommen, besteuert und kontrolliert, unterworfen, domestiziert, gezählt und berechnet im Metadatengedächtnis, vereinfacht und zivilisiert das Monokulturenvermächtnis. Den Augen des Staates ist alles zuwider, was nicht klar offenbart ist und was sich nicht eingliedert. Den Augen des Staates ist alles zuwider, was nicht klar offenbart ist und was sich nicht eingliedert. Straßenbahn vorbei, verlorenen Konserven, okay, isoliert und trotzdem gleich. Alles geht vorüber, ja, die Müdigkeit trägt uns heim, wenn die Krise kommt und sie alles auseinandertreibt.
Ausgebrannt, keine Hand,
die uns aus der Asche zieht. Alles Mono, willkommen in der Monokulturenfabrik.
Über die Probleme unseres hohen Fleischkonsums für die Umwelt, für die Erderwärmung und für die Naturzerstörung haben wir in Logbuch Solawi sehr oft berichtet. Das Thema bleibt aber immer wieder relevant, weil wir trotz der intensiven Diskussion zumindest in bestimmten Kreisen und in bestimmten, nutzen wir mal das Wort Filterblasen, der generelle Fleischkonsum leider nur sehr langsam sinkt. Wir hier in Deutschland, aber eigentlich in der gesamten westlichen Welt essen viel zu viel Fleisch, also viel mehr Fleisch, als der Planet sinnvoll für unsere Nahrung zur Verfügung stellen kann. Und deswegen geht es auch immer um die Frage, welche Alternativen gibt es dazu? Menschen, die gerne Fleisch essen, fühlen da immer, dass ihnen was weggenommen werden soll, etwas, was ihnen schmeckt, was sie glauben, dass es ihrer Gesundheit gut tut oder auf jeden Fall ein großes Stück Lebensqualität für sie bedeutet. Das heißt, wenn wir nicht in eine Verbots- und Verzichtsideologie kommen wollen, geht es natürlich auch darum, Alternativen zu finden, die es, wie wir auch schon häufiger in Logbuch Solawi dargestellt haben, zweifellos gibt. Und dann geht es immer noch darum, auch zu schauen, dass diese Alternativen dann auch wirklich umweltfreundlicher und letztendlich auch noch gesünder sind als das herkömmliche Fleischkonsum und Fleischproduktion. Aber letztendlich ist das Ganze schon vielfach durchdiskutiert und die Erkenntnisse und Zahlen, Zusammenhänge sind von vielen, vielen Wissenschaftlerinnen und auch anderen Menschen, die vielleicht nicht auf dem akademischen Niveau sich damit auseinandersetzen, aber trotzdem Ahnung haben, vielfach durchdacht und bestätigt worden. Und wir haben jetzt nochmal einen, finde ich, interessanten Beitrag, den die Kollegen von Radio Z aus Nürnberg gemacht haben. Und da geht es um die Möglichkeiten alternativer Fleischprodukte, wobei jetzt hierbei gedacht ist, nicht ich ersetze das Schnitzel vom Schwein durch ein Tofu oder Lupinenschnitzel, sondern die Frage auch, wie kann wirkliche Fleischproduktion, also tierisches Fleisch, so gestaltet werden, dass das sowohl für die Umwelt okay ist und eben auch vielleicht für die beteiligten Tiere okay ist. Für die wird es vielleicht an einem bestimmten Punkt immer nicht so okay sein, weil sie ihr Leben lassen müssen. Aber gut, wenn man es insgesamt betrachtet, wäre natürlich schon sehr viel gewonnen, wenn wir wieder zu einer Tierhaltung zurückkommen, die die Umwelt nicht massiv schädigt und nicht permanent mit jedem Schnitzel und mit jedem Schinken, den wir essen, zur weiteren Erderwärmung beitragen. Und dazu hat Timo Möller von Radio Z aus Nürnberg einige Expertinnen befragt. Das hören wir uns an und vielen Dank nach Nürnberg.
Das Problem am übermäßigen Fleischkonsum ist, in vielerlei Hinsicht kann man das beleuchten. Natürlich kann man das in erster Linie rein aus der Perspektive des Individuums betrachten und kann schauen, was eben der Einfluss auf das körperliche Wohlbefinden ist. Da kann man einiges zu sagen, gerade was den Verbrauch von rotem Fleisch angeht. Und da kann man aber auch immer wieder sagen, gut, wer sich halt an der Gesundheit schaden möchte, kann er das tun. Wir leben ja in einem freien System. Viel einschneidender ist eigentlich das System, was hinter dem Fleischkonsum steckt. Also die Frage, wie das Fleisch produziert wird, vor allem wie viel Weideland dafür benutzt wird, wo das Futtermittel herkommt. Und da liegt eigentlich dann der Hase im Pfeffer. Da muss man sich doch mal genau überlegen, welche externen Effekte es eigentlich gibt davon, dass wir so viel Fleisch produzieren. Es geht nämlich in erster Linie, so wie das System momentan angelegt ist, auf Kosten vor allem des globalen Südens und führt zu einer Menge Import, vor allem an Futtermitteln, wofür wiederum Regenwald und andere Wälder abgeholzt werden, die als wertvolle CO2-Speicher beispielsweise für unser Klima notwendig sind.
Reinhild Benning vom BUND sagt dazu,
Deutschland kann diese Vielzahl an Tieren, die wir hier halten, schon lange nicht mehr aus eigenen Futtermitteln füttern, sondern wir importieren etwa 70% des Eiweißfutters aus südlichen Weltregionen. Vor allen Dingen gentechnisch veränderte Soja wird in großem Umfang, nämlich etwa in Form von 5 Millionen Tonnen im Jahr importiert, überwiegend aus Argentinien und Brasilien. Dort werden häufig Gemeinden von ihrem Land verdrängt, um dort neue Sojaplantagen anzulegen, denn der Futterhunger der Welt ist nach wie vor enorm und dazu zählt natürlich auch so eine wachstumsfixierte Fleischindustrie in Deutschland und Europa. Ein weiteres ist, dass das Klima unter dieser intensiven Tierhaltung extrem leidet, während man auf der anderen Seite nachhaltige Methoden der Fleischerzeugung zunehmend verdrängt durch die Industrialisierung. So kann etwa ein Rind, das auf der Wiese gehalten wird, durchaus klimafreundlich Fleisch und Milch geben. Dazu muss es allerdings dann wirklich auf der Wiese stehen und nicht mit Soja aus Regenwaldregionen gefüttert werden.
Doch vor allem der Import von Futtermitteln wirkt sich negativ auf den globalen Süden aus.
Wir haben allein schon 5 Millionen Tonnen der Sojabohnen aus Brasilien für die EU und 55% aller Importe weltweit von Sojabohnen gehen in die EU. Und es ist auch nachgewiesen, dass eben eine große Menge von diesen Sojabohnen, die ja hauptsächlich als Futtermittel eben dienen, auch aus Fläche kommt, die illegal abgeholzt worden ist. Und das ist eben die große Problem unseres Fleischkonsums. Das ist, dass wir eben diese Kaskade an Verstrickungen hinter dem Fleischkonsum haben. Das ist massiv und das wird häufig übersehen. Im Übrigen, die Sojabohnen sind alle üblicherweise genetisch modifiziert. Also von daher muss man sich auch überlegen, dass das grundsätzliche Verbot oder die Erschwerung des Anbaus genetisch modifizierter Pflanzen in Europa eben auch damit zusammenhängt. Also wir verlagern mit unserem Fleischkonsum und wir verlagern mit unseren schwierigen Zulassungsverfahren die Probleme eigentlich nur ins Ausland und fühlen uns dabei eigentlich ganz gut in Europa. Das kann auf Dauer nicht so weitergehen.
Was hat dieser Fleischkonsum für konkrete Auswirkungen auf den globalen Süden? Also Sie haben jetzt gerade zum Beispiel Brasilien genannt. Wie zeigt sich dort, wie wirkt sich dieser Fleischkonsum dort aus?
In Brasilien wird vor allem eben Regenwald abgeholzt, um eben Anbaufläche für Futtermittel und teilweise auch Weideland, das vor allem in Argentinien, zu schaffen, um den Fleischhunger in Europa und auch in Nordamerika und immer mehr auch in China zu bedienen. Das Problem ist vor allem, dass einerseits wir sehr erfolgreich sind, anderen Ländern aus der Armut zu befreien. Das sieht man am Beispiel Chinas. Das Problem, das damit zusammenhängt, ist, dass eben auch der Fleischkonsum in diesen Ländern steigt und damit eben zeitgleich die Fläche, die wir brauchen, um solcherlei Lebensmittel herzustellen. Und das führt dann eben dazu, dass immer mehr und immer mehr Fläche zur Verfügung gestellt werden muss. Fläche, die eben fehlt, um notwendige dem Klimawandel zu begegnen und eben auch Zoonosen vorzubereiten, gegen Zoonosen vorzugehen. Also beispielsweise das Überspringen von Krankheiten von Tieren auf den Menschen, das ja wahrscheinlich auch für unsere derzeitige Corona-Pandemie verantwortlich gewesen ist. Also wir müssen wesentlich mehr Flächen freigeben für Wälder, für mehr Biodiversität, um eben dem Klimawandel begegnen zu können, um eben so Zoonosen, solchen Zoonosen gegen so Zoonosen vorbereitet zu sein. Und das hängt alles mit unserem Fleischkonsum zusammen.
Es kann nicht sein, dass der Norden, die Industrieländer auf der Nordhalbkugel der Erde, die Ressourcen auch der Menschen im Süden etwa über die Flächen für Futtermittel verbrauchen und die ungerechte Verteilung von Nord und Süd macht sich in unserem Fleischatlas dargestellt besonders stark am Fleischkonsum deutlich, denn zum Beispiel mit 60 Kilo Fleischverzehr in Deutschland versus weniger als 10 Kilo in armen Entwicklungsländern zeigt sich, dass wir mit tierischem Protein überversorgt sind, während die Länder des Südens häufig unterversorgt.
Was gibt es nun für Alternativen zu dieser wachstumsfixierten Fleischindustrie? Müssen wir komplett auf unser Schnitzel verzichten?
Also ich bin ein großer Fan davon, dass man das Ganze differenziert betrachtet. Also grundsätzlich zu sagen, wir müssen weniger Fleisch essen, ist problematisch. Man muss eben genau hinschauen. Und wie häufig ist es so, dass der Mix es eben macht. Also auf der einen Seite gibt es natürlich bedrohte Tierarten, die beispielsweise nur dadurch am Leben erhalten werden, dass Menschen das Fleisch dieser Tierarten eben essen. Und das heißt, es gibt eine Produktion, die dahinter steht, die auch dem Artenschutz dient. Dann gibt es auch Teile der Welt, wo man, die man eben nur dadurch nutzen kann, dass man Weideland schafft. Da gibt es nicht keine andere Möglichkeit, das zu nutzen, außer eben durch Tiere, die eben auch zeitgleich den Boden verdichten und dort auch gehalten werden müssen. Und das macht sich natürlich nur Sinn, wenn deren Fleisch auch gegessen wird. Also man muss immer da genau hinschauen. Zur großen Massentierhaltung allerdings, da gibt es in der Tat Alternativen. Also man kann einerseits natürlich den Fleischkonsum selber reduzieren. Das ist allerdings unwahrscheinlich, dass das in einer Größenordnung passiert und in einer Geschwindigkeit, die tatsächlich notwendig ist, um diese notwendigen Veränderungen herbeizuführen. Also es ist glaube ich, haben eine romantische Vorstellung, dass auf einmal sämtliche Leute auf Fleisch verzichten oder deutlich reduzieren, sodass das tatsächlich einen Effekt hat. Was man aber tun kann, ist, man kann sich vermehrt mal anschauen, was man eigentlich isst, um auch zu schauen, wo das Fleisch herkommt. Also wir wissen mittlerweile, beispielsweise können wir ganz gut Fleischersatz schaffen, beispielsweise Fleisch aus Pilzen oder dem Mycel von Pilzen. Wir können Insekten vermehrt auf den Speiseplan bringen. Das sogenannte In-vitro-Meat, also das Fleisch, was tatsächlich im Labor gezüchtet wird. Das sind alles Zukunftsthemen und Zukunftsvisionen, die uns die alternativen Proteine erleichtern können und eben auch ein Schnitzel uns vielleicht auf Dauer schaffen können, für das eben kein Weideland notwendig ist.
Sie haben jetzt schon verschiedene Verfahren oder Möglichkeiten angesprochen, Fleisch also beispielsweise aus Pilzen zu gewinnen. Viele haben das ja bestimmt auch schon mal gehört, sozusagen das Fleisch, das aus dem Reagenzglas entsteht. Auf welchem Stand ist man da denn in der Forschung momentan?
Also da ist man schon relativ weit. Es gibt schon etliche Produkte, die schon zur Marktreife gebracht worden sind. Ein großes Problem stellt momentan vor allem die Zulassung dar, also regulatorische Hürden, die eben dort bestehen. Die sind teilweise auch gerechtfertigt, weil man möchte ja wissen, dass das, was man eben auf den Markt bringt, eben auch sicher ist. Aber einerseits, aber andererseits ist es eben auch sehr teuer, ein solches Verfahren zu starten. Und da sind sehr viele, gerade in Europa, die davor zurückschrecken. Das heißt, wir müssen in Europa ein bisschen aufpassen, dass wir nicht abgehängt werden bei dieser Art der Innovationen und dann nachher das welches Know-how irgendwo teuer einkaufen müssen. Aber man kann schon sagen, dass die Forschung da sehr, sehr, sehr weit ist bereit. Das heißt, ich gehe davon aus, dass gerade im Bereich der Futtermittel das relativ schnell gehen kann in den nächsten ein, zwei Jahren.
Man kann diesen Wandel ja jetzt schon so ein bisschen beobachten, wenn man heutzutage in den Supermarkt geht, sind die Kühltruhen eigentlich voll mit veganen Bratwürsten, mit Burger-Patties, sogar Fleischsalat. Ist das dann also die Zukunft von unserem Fleischkonsum?
Ganz sicher. Also es muss nicht vegan sein. Man kann ja auch Insekten beispielsweise, die sind nun keinesfalls vegan. Aber die Zukunft wird ganz sicher sein, dass Proteine aus verschiedenen Quellen gewonnen werden und dass wir uns immer mehr daran gewöhnen müssen, andere Produkte auch auf unseren Speiseplan zu benutzen und einfach dadurch unseren Speiseplan zu erweitern. Das haben andere Länder allerdings auch schon längst getan. Also Insekten werden ganz oft außerhalb Europas sehr häufig gegessen und auch innerhalb Europas traditionell ist das Wissen ein bisschen verloren gegangen zum Beispiel. Aber ich denke schon, dass wir uns in Zukunft daran gewöhnen müssen, dass unsere Gerichte anders aussehen werden und auch vor allem unsere Zutaten noch anders gewonnen werden.
Das war Logbuch Sulawi im Dezember 2021. Am Mikrofon und verantwortlich für die Sendung war Mel, die in dem Fall jetzt nur kurzen Musikeinlagen stammten wieder von der Freiburger Band Arbeitstitel Tottenschlacht, die ihr vielleicht schon aus früheren Sendungen kennt, wenn ihr mal die Gelegenheit habt, die beiden irgendwo auf einem Konzert oder im Rahmen eines Camps oder einem aktivistischen Treffen zu hören, lasst euch das nicht entgehen. Ich muss mal sehen, ich hatte das schon angekündigt, ob ich im neuen Jahr dieses Format Logbuch Sulawi weitermache. Momentan sprechen da aus meiner Sicht auch ein paar Gründe dagegen. Ich habe mich noch nicht endgültig entschieden, es ist ja auch erst ein bisschen Zeit. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein gutes Jahresende. Lasst euch nicht stressen von den doch nicht nur üblen Witterungs-, sondern auch üblen gesellschaftlichen und weiteren Bedingungen. Passt aufeinander auf, seid solidarisch miteinander und bleibt rebellisch gegenüber den Herrschenden und der Gesamtscheiße.
Den Augen des Staates ist alles zuwider, was nicht klar offenbart ist und was sich nicht eingliedert.
Doch das Leben, es regt sich in den Rissen und Falten, widerspenstige Geister lassen sich nicht verwalten.
lassen sich nicht reduzieren, einsperren, disziplinieren. Wilde Gärten, in denen das Leben lustvoll rebelliert. Das vielleicht und das manchmal,
das dazwischen daneben,
das wunderschöne und perfekte und haarige Leben. Es blüht auf den Brachflächen, bricht durch die Straßen, wächst in den Ecken, die Autoritäten vergaßen.